Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da ist ja unser Urlauber wieder zurück.
Welche Überraschung, genau, ich melde mich zurück.
Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet.
Dass ich heute wieder da bin, oh.
Nein, danke, du hast es ja pünktlich wieder zurückgemeldet und du bist ja proaktiv auf mich zugekommen bezüglich eines Aufnahmetermins.
Ja, ich habe gesagt, wenn ich schon so kurz Absage vorher für die letzte Aufnahme, dann muss ich wenigstens mal ein bisschen in Vorleistung treten für den Termin jetzt.
Meinst du, das geht mit dieser Proaktivität, holst du dann die Kartoffeln wieder aus dem Feuer oder so sozusagen?
Ich zeig mal guten Willen.
Ah ja, so. Okay, das ist, er hat sich stets bemüht.
Genau, im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja. Ja, aber nochmal ganz herzlichen Dank an den lieben Thorsten, dass er so schnell eingesprungen ist. Das war ganz.
Ja, du hast ihm hoffentlich Grüße von mir ausgerichtet.
Ich glaube schon. Zwar jetzt nicht in der Sendung, aber ich glaube, das habe ich offline oder off-air gemacht.
Das muss ja nicht in der Sendung sein.
Ja. Passt ja. Er war wieder kurzfristig bereit, das Ganze auf die Beine zu stellen. Ich hatte ja schon echt Schweißperlen auf der Stirn, dass wir unsere Jahresbilanz kaputt machen. ja, so kurz vorm Jahresende hatte ich nicht vor, eine Sendung ausfallen zu lassen. Und ich habe das immer noch nicht vor.
Sehr gut.
Ja, also an mir hat es ja nicht gelegen.
Nee, ich sag ja, sehr gut. Ja, wirklich.
So ist das. Alles für den Podcast.
Genau. Alles für den Club.
Alles für den Club. Wir sollten einen Podcast-Club aufmachen, ja. Die Coffees können wir das dann nennen. Die Geek-Coffees. Okay.
Oh, solange keiner irgendwie auf Koffer kommt und so weiter.
Nein, wegen Kaffee. Nicht. Die Coffees.
Ja, Coffee, ja. Das
war, wir nennen unsere Hörerinnen und Hörer Coffees. Mein Gott, okay. Man sollte jetzt nicht laut brainstormen. Das könnte zu Verwirrung in der Hörerschaft kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Gut. Tja, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen mit einem kleinen Jubiläumsthema. Popkulturellerseits, The Fall Guy. Sagt dir doch hoffentlich was, ne?
Ja. Sagt mir auf jeden Fall was. Ich hatte zuerst nur The Fall Guy gelesen und ich habe gedacht, was will er denn von dem Kinofilm? Aber du meinst ja die Fernsehserie.
Ich meine die Fernsehserie. Sie hat nämlich ein kleines Jubiläum und ein bisschen untypisch. Okay, ich hätte jetzt vielleicht noch ein Jahr warten müssen, damit das Jubiläum irgendwie auch ein bisschen sinnvoll erscheint. Aber vor 44 Jahren, nämlich am 4. November 1981, erschien in den USA die erste Ausgabe. Also bei uns bekannt ein Colt für alle Fälle. Mhm. Also The Fall Guy. Ja, ich glaube, da hat sich das erste Mal meine große Liebe zu Pickups entwickelt.
Ja, jetzt wo du das sagst, könnte eventuell damit zusammenhängen. Ja,
ich glaube schon. Mhm. Ja. Es ist ja immer noch so mein Traum, diesen Wagen nochmal irgendwie als Replika zu gestalten und den nochmal nachzubauen. War ja auch so ein Brot- und Butter-Pickup in den Staaten. Also das war jetzt nichts Exotisches. Und da sind immer noch einige unterwegs, die man relativ günstig bekommen kann. Allerdings ist der Zustand da etwas schlecht unterwegs. Ne? Oder der Wagen ist in einem schlechten Zustand unterwegs, um das jetzt mal vernünftig auszudrücken, ja. Wusstest du eigentlich, wir wollen mal einen ganz krassen Sprung zu Knight Rider, dass Knight...
Oh, ich wollte eben noch sagen, was hältst du denn von dem Film?
Den habe ich nicht gesehen, nein.
Ah, okay, ich auch nicht. Ich habe mir ihn aber auch absichtlich nicht angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte mir es irgendwie nicht kaputt machen lassen. Ich habe ganz gute Erinnerungen an die Serie, auch wenn ich sie schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Auch bei den Reruns, die vor einiger Zeit ja nochmal waren, habe ich da auch nicht mehr reingeschaut, weil ich befürchte, es ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert und ich möchte mir meine Erinnerungen an die schöne Zeit damals in meiner Kindheit da nicht kaputt machen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, sehr viele Folgen würden heute noch gut funktionieren oder funktionieren heute noch gut, aber einige Folgen weniger gut. Ich meine, die hatte ja auch, viele Staffeln waren hervorragend. Es gab auch Staffeln, die waren jetzt nicht so toll. Und zur damaligen Zeit hat man das auch gar nicht so bewertet, wie man das heutzutage tut.
Ja, es ist natürlich ein Kind seiner Zeit.
Ja, und es hört auch zu unserer Kindheit dazu. Also zumindest zu meiner Kindheit hört es dazu. Ganz klar.
Ja. Deswegen, und wenn man alleine sich mal die Zeit vor Augen führt, wo die Serie auch entstanden ist, da, oh mein Gott, klar, so zwei, drei Sachen sind wahrscheinlich oder sind nicht gut gealtert, aber das gehört halt in die Zeit damals dazu. Man muss das ja immer im Kontext sehen.
Das ist ja auch das Problem, was wir teilweise heute haben. Gewisse Dinge aus der Vergangenheit, die werden einfach ins Jetzt hineingezogen oder auch Wiederholungen und die werden dann einfach aus der Sicht der heutigen Zeit bewertet und das darf man halt nicht tun. Natürlich. Und
nee, tun darfst du das schon, weil
ja,
gesagt,
aber
so manche Sachen würde man heute aus gutem Grund so nicht mehr machen. Also jetzt nicht nur bei The Fall Guy, generell.
Ja, ja, klar.
Würde man so heute nicht mehr machen. Ist aus der Sicht heute oder aus der Situation heute auch okay? Ja, wenn man sagt, das würde man heute so nicht mehr machen, man würde es anders machen oder vielleicht gar nicht machen, ist so in Ordnung. Aber wie gesagt, für diese alten Sachen, wie gesagt, muss man halt den Kontext einfach mal mit im Auge behalten. Wenn es dann wirklich bei ganz extreme Sachen geht, okay, dann ja, aber wie gesagt, gerade so das, was damals, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, aber man darf halt, wie gesagt, den Kontext einfach nicht vergessen.
Das ist es halt.
Wenn es
halt
ganz
so
klar um scheiß Sachen geht, ja, die eigentlich damals schon nicht so waren, aber halt gesellschaftlich noch nicht angekommen ist. Okay, ja, aber
1981 gab es halt ein ganz anderes Gesellschaftsbild, ganz klar. Mhm. Und selbst wenn man jetzt 1981 Serien aus den 60ern geguckt hat, gab es in den war das auch wieder nicht zeitgemäß. Ich meine, das wiederholt sich doch immer und immer wieder, dass sich Dinge verändern und dass man die Dinge immer im Kontext der Zeit betrachten muss. So sehe ich das. Das werden wir auch 2040 haben. Da wird man auf das Jahr 2025 zurückblicken und wird man sagen, naja, das würde man heute so aber nicht mehr machen. Das wird man auch in der Zukunft haben, das in Anführungsstrichen das Problem oder die Situation, die wird man immer wieder haben. Ganz klar.
Genau, 2040, 50 werden wir wieder alle in Pferdekutschen sitzen. Weil wir uns in die Steinzeit zurückgebombt haben,
ja. Naja, ich weiß es nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber
ja, gleich wird die Stimmung kaputt gemacht. Aber du wolltest auf Knight Rider zu sprechen kommen.
Da habe ich letztens eine schöne Dokumentation gesehen.
Oh, Dokumentation, okay.
In Deutschland gibt es mittlerweile 85 Knight Rider Kit-Nachbauten, die auch mehr oder weniger fast 1:1 dem Original entsprechen. Das wusste ich gar nicht, dass das so ein beliebtes Hobby ist. Und dass sich ganze Konzerne darauf spezialisiert haben, Armaturenbretter zu fertigen. Also dass es mehr oder weniger in Anführungsstrichen eine Massenproduktion gibt von Umbaukits im wahrsten Sinne des Wortes, von den Trans Am Firebird. Also Firebird war ja das Modell, Trans Am war ja nur die Ausstattungslinie, was viele ja auch gar nicht wissen. Also Trans Am entspricht im Endeffekt Golf GTI. Also GTI war ja auch eine Ausstattungslinie oder eine Motorisierungsvariante und genauso war es ja auch bei den Firebird. Trans Am war also auch eine modellspezifische Baureihe. Und dass sich ganz viele Firmen darauf spezialisiert haben, wie gesagt, Umbaukits anzubieten. Also die Frontschnauze wurde ja geändert bei Kit und das Armaturenbrett, das sind ja die markantesten Veränderungen zum Serienfahrzeug. Und da gibt es eine ganze Industrie drumherum. Wusste ich auch so nicht, dass das so ein großes Hobby ist.
Ja, guck mal hier, wie viel Nachbauten es von dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft gibt, ja. Ich denke nicht, dass in Deutschland 85 Stück davon existieren, aber das ist ja auch ein sehr beliebte.
Das hat er nämlich auch in der Dokumentation angesprochen, derjenige, aber er hat gesagt, DeLorean, also DeLorean ohne Umbau, also im Urzustand, also im Originalzustand, da musst du teilweise heutzutage 60.000 Euro hinlegen. Und so ein Knight Rider, so also ein Firebird bekommst du in einem halbwegs guten Zustand für $8,000 bis $9,000 ohne Umbaumaßnahmen. Und wenn du clever bist, kriegst du das hin für 40.000 Euro, die komplett umgebaut zu haben, die ganze Kiste. Je nachdem, was du auch für eine Motorisierung haben willst, weil die Dinger gab es in der V6-Version und in der V8-Version und die wurden dann dementsprechend auch anderweitig gehandelt. Aber wenn es halt nur um ein Ausstellungsstück geht, wäre es mir persönlich egal, ob der ein V6 oder ein V8 drin hat. Wenn es halt nur um die als Showcar geht, ist für mich die Motorisierung relativ sekundär. Also würde ich das jetzt angehen, das Thema. Weil es ist ja sowieso kein Alltagsauto in dem Sinne, weil der schluckt ja ordentlich.
Ja.
Ja.
Das tut er, ja.
Aber es war interessant, das zu sehen, dass das wirklich ein Massen, in Anführungsstrichen, Massenhobby geworden ist. Das Problem ist auch noch beim DeLorean, wenn du den komplett umbaust, so wie er im Film war, bekommt er keine Straßenzulassung. Der Kit bekommt eine Straßenzulassung, sofern du vorne den Scanner abklebst, weil das bekommt keine, dieser LED-Streifen, der hin und her läuft, den musst du abkleben im Straßenverkehr. Ansonsten ist der mehr oder weniger straßentauglich, der Kit. Und beim DeLorean ist es halt so, wenn du den mit dem ganzen Umbauten hast, ist es kein straßenzugelassenes Fahrzeug. Das ist das große Problem, was man da hat. Deswegen wagen sich da so viele nicht dran, weil du halt damit da nicht auf der Straße fahren darfst. Zu viele Ecken und Kanten, die nicht im Straßenverkehr unterwegs sein dürfen. Naja, interessantes Thema. Wo wir gerade bei Straßenverkehr sind, GTA 6 verschiebt sich. Wer hätte das gedacht?
Oh ja, welche Überraschung. Ja. Naja, dass es natürlich jetzt nochmal ein Jahr wird.
Ja.
Respekt, ja, kann man machen, nachdem man es ja erst verschoben hatte. Kann man machen. Ich denke, es wird dem Ganzen gut tun. Es ist jetzt von Rockstar auch nicht gerade überraschend, dass sie Titel nochmal verschieben. Oder auch mal halt, wie gesagt, nochmal so lange verschieben. Aber ich hätte mir doch gewünscht, also ich selbst bin ja da kein, oder habe ja nicht fiebernd drauf gewartet. Ja, ich habe mir auch nicht meinen Urlaub entsprechend geplant gehabt. aber ich hätte es mir für alle anderen, die halt da drauf hingefiebert haben, gewünscht, dass es halt erscheint. Und vor allem jetzt nochmal ein Jahr ist schon nicht gerade kurz. Wobei es wird ja überwiegend positiv aufgenommen. Viele sagen zwar schade, aber wenn sie die Zeit brauchen und wenn wir da einen Meistertitel bekommen, dann...
Davon ist ja auszugehen, ne?
Ja, dann ist das schon okay.
19. November 2026 soll es rauskommen.
Ich bin nur mal gespannt, ob der Multiplayer-Teil dann auch mit... Also an Day One schon da ist oder ob der ein paar Wochen später kommt.
Mhm.
Um dann den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, halt durch die Story in Ruhe durchspielen zu können. Mhm. Wobei Ruhe ist immer die Frage, ja. Manche rocken die Story wahrscheinlich so schnell wie möglich runter, ja, und sind da quasi in der Woche durch. Und andere werden wahrscheinlich da einen Monat brauchen, weil sie auch eingeschränkt nur Zeit haben, dann wirklich sich da halt auch oder da halt die Zeit investieren zu können, um das zu spielen.
Ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, ob der Multiplayer nicht später released wird. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, es gibt ja auch schon Gerüchte, dass ein Vorverkauf anfangen soll, ja, dass eventuell auch wieder so ein Early Access kommt. Inwieweit das gut aufgenommen werden würde von der Community, muss man mal abwarten. Vorverkauf werden auch wieder einige meckern, aber das Ding wird sich verkaufen wie, keine Ahnung, geschnitten Brot, sagt man ja eigentlich. Aber die können machen, glaube ich, was sie wollen. Das Ding wird sich direkt super verkaufen. Ne?
Davon ist auszugehen, ja. Ich meine, sogar die Tagesschau hat auf der Webseite darüber berichtet.
Ja, ach, der Hype ist so real bei den
Dingen. Ja, ja.
Was sind es jetzt, 12 Jahre?
Kann ich dir nicht sagen auswendig, kann sein, ja.
Seit dem letzten Teil,
Titel. Ja, kann sein. Ja. Aber das Spiel ist wirklich auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, würde ich jetzt bald sagen. Also da gehen Leute drüber, die noch nie was mit Gaming zu tun gehabt haben.
Es reden Leute drüber, die es eigentlich nicht gespielt haben.
Ja, das ist richtig.
Die ihre Streamer haben, die auch im GTA Roleplay eventuell unterwegs sind und da einfach zugucken, ja, das quasi so als Second- oder Third-Monitor-Content dann konsumieren, die darüber halt GTA kennen, aber selbst, wie gesagt, nie gespielt haben, oder wenn, dann vielleicht nur wenig oder mal die Story, aber vielleicht auch kein Multiplayer und schon gar kein Roleplay zum Beispiel.
Mhm.
Aber das ist ja, wie gesagt, das ist so ein Riesending geworden.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, ob die Gerüchte zum Remaster von GTA 4 stimmen. Und ob die noch kommen vor GTA 6. Oder ob das Remaster kommt vor GTA 6. Um so vielleicht die Zeit noch ein bisschen zu überbrücken, ja, bis zu GTA 6 dann.
Ja, ein Jahr, das ist natürlich eine Hausnummer, ne?
Ja, wobei das Timing ist eigentlich ganz gut, weil es steht ja dann auch wieder Black Friday an, 26 um die Zeit. Mhm. Bis dahin wird es vielleicht auch so nochmal Angebote geben, zum Beispiel von der PlayStation 5. Wie heißt sie nochmal?
Ist das nicht die Pro, die große?
Pro. Ich wollte Elite. Ich hatte eben Xbox im Kopf.
Ja, nicht ganz.
Genau, die Pro wird vielleicht da auch nochmal ins Angebot kommen, dann zu dem Zeitpunkt, wo dann wahrscheinlich entweder einige Erstkäufer dann auch nochmal dabei sind, gerade wegen GTA 6. Oder aber die dann sagen, okay, ja, mit dem Spiel, ich hätte gerne dann doch vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Ja, die Pro ist im Angebot. Meine 5 ist jetzt mittlerweile, oder die habe ich mir zum Release gekauft, die ist jetzt mittlerweile so in die Jahre gekommen, die, keine Ahnung, die gebe ich irgendwo weiter oder staub's oder modd's ein, ja, und gönn mir dann im Angebot eine PS5 Pro, ja.
Mhm.
Also das Timing ist schon, denke ich mal, nicht so dumm gewählt, ja.
Mhm.
Oder der Termin, ja, das Timing passt. Ja, da könnte eins zum anderen kommen. Das könnte noch mal ordentlich auch Schub bringen, ja.
Ja. Na gut, ich hoffe, Sie werden es dann auch wirklich einhalten, das Ganze.
Ja.
Sie werden
ich denke, also die Chancen, dass der Termin jetzt final ist, sind sehr gut.
Ja, ja, gut. Ich meine, in einem Jahr kann man, denke ich, noch mal einiges erledigen, entwicklungstechnisch.
Ja, es geht ja hoffentlich wirklich nur um Polish, ja. Und gerade halt Optimierung eventuell noch und halt die einzelnen Plattformen dann glatt zu ziehen, auf denen released wird. Und dann sollte da ein Jahr mehr als genug Zeit sein. Wenn die natürlich noch an irgendwelchen Story-Inhalten, Missionen oder Kram arbeiten und da, das könnte auch wieder eng werden. Aber wie gesagt, das denke ich mal eher weniger. Es geht hoffentlich wirklich um Polish und dann passt das, ja.
Mm. Hoffen wir es mal. Ja. Ich meine, in einem Jahr kann man viel polieren. Auftragen, polieren.
Auch das.
Ja, auch das. Gut, hast du dann, steht jetzt zwar nicht bei uns in den Shownotes, aber wo wir gerade bei Mobilität sind im weitesten Sinne, hast du denn schon deine iKFZ-App heruntergeladen und deine Fahrzeugscheine eingebaut?
Nein.
Nee, auch noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich tun. Man kann es ja parallel betreiben, ist ja kein Thema. Neben dem analogen Fahrzeugschein, obwohl ich gelesen habe, man sollte immer noch das Original dabei haben, weil es sich wahrscheinlich nicht bis zum letzten Dorfscheriff herumgesprochen hat, dass es das überhaupt gibt. So ungefähr. Das ist auch kurios.
Einmal das, plus dann ist ja immer die Frage, wie zuverlässig und bugfrei läuft das Ganze.
Ja, ja.
Plus, es ist wieder nur der Fahrzeugschein.
Ja. Und im Ausland
auch. Was ist bitte mit Führerschein, Personalausweis?
Genau.
Wieso kann man das nicht in einem Paket?
Genau. Und es werden dann wahrscheinlich, so wie ich das empfinde oder wie ich das vorahne, wenn dann irgendwann mal der Führerschein kommen wird oder irgendwann auch mal der digitale Personalausweis, wird es dann wahrscheinlich Insellösungen geben. Da denn die iKFZ-App, da das für deinen Führerschein.
Ja,
das ist alles wieder so halb gar.
Dass man da aus Zeiten von Corona nicht irgendwas mal mitgenommen hat. Was halt die Apps etc. und das Ganze drumherum, ja, und die Presse etc. und die Handhabung, ja, betroffen hat. Weil man hat ja dann doch eine Lösung gefunden. Hätte man meinen können, man lernt draus, aber nö.
Nein, und im europäischen Ausland soll es angeblich auch noch nicht funktionieren. Also da wird es auch nicht anerkannt, das, was ich gelesen habe. Ist ja dann auch wieder halbherzig.
Ja, das sind auch wieder so Sachen, solchen Themen nimmt sich dann in der EU-Kommission dann auch wieder nicht an.
Ja, aber dafür arbeiten sie sich gerade verstärkt an Apple ab. Dafür haben sie dann genügend Aufmerksamkeit, ne?
Genau.
Aber was wirklich wichtig wäre, sowas dann auch letztendlich zu europäisieren, das Ganze.
Mhm. Oder aber entsprechend Schnittstellen oder Vorgaben, ja auch zum Beispiel für gerade mobile Anbieter zu machen, dass du sagst, okay, hier, ihr könnt das gerne auch auf OS-Level machen, und es gibt ja auch schon Angebote von Apple in diese Richtung, mit der Wallet, ja, dass du da verschiedene Sachen reinholen kannst. Warum, wie gesagt, mache ich da nicht einen Standard, den dann verschiedene Mobilfunkanbieter dann auch in ihre Geräte integrieren können?
Dass du zum Beispiel
zentral alles in deine Apple Wallet drin hast.
Das funktioniert Google, ja auch nicht.
Samsung. Ja, das, wie gesagt, das, es gibt Angebote ja in die Richtung, unter anderem ja von Apple und von Google, aber klar, dass man da auch wieder als Staat sagt, inwieweit ist es uns halt sicher genug, beziehungsweise was wird da eventuell dann auch wieder, oder wie wird es gehandhabt, wie sicher sind die Daten halt on device, beziehungsweise in der Cloud? Okay, das sind alles Bedenken, die müsste man halt dann mit den Herstellern da irgendwie versuchen auszuräumen. Aber ja, schwieriges Thema.
Ja, ich meine, immerhin.
Gerade auch Deutschland in Bezug auf digital ist.
Immerhin ist es jetzt so ein kleiner Glimm, sage ich jetzt mal, die Stichwort Digitalisierung. Aber ich habe das Bauchgefühl, dass das jetzt auch nicht unbedingt richtig durchdacht ist, das Ganze. Ja, habe ich jetzt zwar keine hundertprozentigen validen Punkte für, oder naja, doch, was wir eben gerade gesagt haben halt. Aber das geht, glaube ich, so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber okay.
Nein. Warum kann ich mir den neuen Führerschein nicht einfach mit 3 Klicks klicken?
Ja.
Wieso gibt's da bei uns, also das ist, wie gesagt, das ist ja auch wieder das Problem, ja. Du hast das ja dann wieder vom Bundesland und Gemeinde und was weiß ich was. Wieso gibt's da nicht eine Seite, die auch auf meinem Handy vernünftig funktioniert? Das ist so traurig. Das ist so traurig, ja. Ich sehe mich schon wieder vor Ort an irgendeinem Schalter und kämpfe darum. Ja, das ist mit ein Grund, warum ich noch keinen neuen habe. Ich müsste ja eigentlich schon einen haben. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich da irgendwie angehalten werde und zeigt mein altes Papier da noch vor und dann, ja, aber Sie wissen doch, Sie hätten seit, keine Ahnung, 2022 schon den neuen haben müssen. Und ich so, ja, mein Gott, wir haben ja erst 25, beziehungsweise 26, ist doch okay. Stell dich mal nicht so an.
Bei mir haben Sie ja auch noch, also ich habe ja meinen Führerschein auch zwangsläufig umstellen müssen. Und bei mir, ich hole den ab. Das war aber schon vor ein paar Monaten.
Das ist schon, ja.
Und ich hole den ab, gucke drauf. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Da fehlt aber was. Ja, was denn? Ja, da fehlt ja so ziemlich alles. Was denn? Guck da rein, guck drauf. Oh, da haben wir ein paar Fahrzeugklassen vergessen. Ich habe gesagt, ja, was hätten sie denn jetzt gemacht, wenn ich auf dem Motorrad unterwegs gewesen wäre und mich hätte man angehalten? Ja, das hätte man ja schon irgendwie regeln können. Ja, hab ich gesagt, ich wäre ja dann in der Bredouille gewesen, das zu regeln vor Ort. Letztendlich hätte man mich dann ja als Fahrer eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis beschuldigt.
Erstmal, oder
für dieses Fahrzeug letztendlich. Ja, das hätte man ja auch im Zentralcomputer dann nachschauen können. Ja, hab ich gesagt, aber den Stress hätte ich erstmal gehabt. Ja, das war auch ein Stress,
den Führerschein. Und je nachdem, an wen du da bei der Kontrolle gerätst, kann das echt unangenehm werden. Ja,
ja und das ist ja aber auch selten, dass so ziemlich, sie können ja so ziemlich alles fahren. Ich habe gesagt, ja, das will ich aber auch bitten darum. habe ich auch lange für gearbeitet, dass ich das konnte.
Es wäre vielleicht einfacher, ihr tragt ein, was ich nicht fahren darf.
Ja, so ist es. Also außer Bus darf ich alles fahren. Also Bus mit Personen drin letztendlich. Also Personenbeförderungsschein habe ich jetzt letztendlich nicht. Aber okay. Gut, das nur so am Rande. Wo wir gerade bei alles fahren sind, diese Woche haben sie ein Fahrzeug vorgestellt, was ich auch gerne fahren würde. Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und da sind wir wieder bei meinem Thema. Es muss Emotionen wecken. Und es kommt nicht darauf an, ob das jetzt eine S-Klasse ist, ein Porsche ist oder...
Genau.
Und das Fahrzeug hat bei mir positive Emotionen geweckt, allein von der Designsprache und von der Umsetzung der Funktionen, die aus dem alten Fahrzeug oder der Grundidee, die aus dem alten Fahrzeug mit übernommen worden sind. Wir sprechen hier oder ich spreche hier von dem neuen e-Twingo.
Und was fällt einem da auf? Wieder kein deutsches Auto, ne?
Na, aber allgemein macht Renault derzeit diesbezüglich gute Jobs. Der Renault 5. Ja. Super, super umgesetzt. Ja. Mhm. Super schönes Fahrzeug. Und genauso haben sie den Twingo auch sehr gut umgesetzt. Die haben wirklich, man sieht sofort, das ist ein Twingo. Also auch wenn es nicht dran stehen würde, würde man sagen, oh, das ist ein Twingo. Das haben sie toll gemacht. Also die haben
so, selbst wenn dir der Name nicht einfällt, ja, du hast das Ding auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen.
Ja. Er war ja damals auch eine Ikone seiner Zeit, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre. Und das Design hat man wirklich gut in die Neuzeit bekommen, ohne es zu übertreiben.
Es wundert mich, dass gerade Renault das gut hinbekommt.
Mhm.
Und andere, Hust Capri, ja, Hust. Ja,
ja. Frontera, der ist total bescheiden.
Ja. Ja.
Ich meine, sie hätten den Wagen, Opel hätte den Wagen rausbringen können, wie er jetzt dasteht, aber sie hätten ihn nicht Frontera nennen dürfen, weil der Frontera ist was ganz anderes und genauso der Ford Capri, ja, er ist was ganz anderes. Aber okay, aber Renault hat es gut gemacht. Der trägt mit Recht den Namen Twingo, der Wagen.
Ja.
Also die LED-Lichter.
Machen das sehr viel, sehr richtig, ja.
Ja, ja, absolut. Also auch das Innenleben. Toll.
Ja. Also, wo ich Kritik gehört habe, aber das ist eigentlich auch wieder Kritik an der falschen Stelle, beziehungsweise an der falschen Gruppe oder Nutzung des Fahrzeugs, ist halt die Reichweite.
Es ist ein Stadtfahrzeug. Weil,
genau.
Es ist ein City-Flitzer, wie man so schön sagt.
Ja. Ja. Deswegen, wie früher auch bei den ersten Smarts viele gemeckert haben, sorry, aber für die Langstrecke, das Ding ist kein Langstreckenfahrzeug gewesen, auch wenn du den damals mit Diesel bekommen hast, ja, und den relativ sparsam fahren konntest, das war kein Auto, was ursprünglich mal für die Autobahn konzipiert wurde, ja. Und dann, ja, aber Pendler haben dazu gegriffen, weil, wie gesagt, wenig Verbrauch und Diesel und ja, aber trotzdem ist das kein Fahrzeug eigentlich gewesen für diesen Einsatzzweck, dass du da den Kompromiss eingehst. Okay, aber wie genauso hier die Reichweite ist im Prinzip okay für das Auto und für das, was es sein will.
Ja.
Dass du damit mit einer fünfköpfigen Familie nicht nach Süditalien in Urlaub fährst, ist eigentlich auch klar. Kriegst du zwar auch irgendwie hin, aber das ist nicht das richtige Fahrzeug dafür.
Das ist ein City-Flitzer. Also ich sage mal so, wenn ich in Berlin wohnen oder in einer Großstadt wohnen würde, Berlin würde ich wahrscheinlich nicht freiwillig hinziehen wollen, aber sagen wir mal in Hamburg oder so, dann wäre das für mich das Fahrzeug der Wahl. Zumindest für die Stadt. Ich glaube nicht,
dass für jeden, der wirklich an dieser durchschnittlichen täglichen Strecke irgendwie dran ist.
Ja.
Sind die Kilometer eigentlich vollkommen ausreichend. Vorausgesetzt, du hast die Möglichkeit, den auch dann bequem zu laden. Ob das jetzt zu Hause ist, ob das beim Arbeitgeber ist, ob das am Stellplatz ist, den du hast, egal, du brauchst eine Lademöglichkeit. Und wenn du die nicht hast, ist es sowieso das falsche Auto. Aber da ist jeder
Elektrofahrzeug
das falsche.
Du brauchst eine zuverlässige Lademöglichkeit, wo du auch genau weißt, da bekomme ich meinen Saft her und gut ist. Und ich muss da jetzt keine großartigen Klimmzüge machen, um den jetzt aufladen zu können.
Genau. Und bei der Batterie hast du ja auch wieder den Vorteil, da kannst du auch beim Shoppen mal auftoppen. Ja.
Steht da, dann lädt er.
Genau.
Ja, so ist es.
So sollte es eigentlich sein. Ja.
Ja. Also ich finde das Fahrzeug super. Was ich jetzt nicht gesehen habe, was ich mir noch wünschen würde, falls es das nicht als Option gibt. Der ursprüngliche Twingo hatte ja so eine Möglichkeit, ein Faltdach dazu zu optionieren. Mhm. So ein Stoffdach sozusagen. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen, weil das würde da auch perfekt reinpassen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus Gründen der Statik bei dem Fahrzeug jetzt nicht geht, weil man verliert ja auch Stabilität, wenn man da jetzt so ein großes Loch reinschneidet. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es konzeptionell nicht gegeben, dass es hier funktioniert. Wäre aber lustig. Würde gut da reinpassen. Ne?
Ja, mein Gott, kommt vielleicht irgendwie, aber aktuell wüsste ich auch nicht, dass da irgendwas im Angebot wäre, dass man da was konfigurieren kann. Wüsste ich jetzt nicht.
Ja. Aber würde ganz gut dazu passen. Aber sonst ist es ein super Fahrzeug geworden. Ne? Auch die Rückbank ist wieder so verschiebbar, wie sie damals war. Also das Raumkonzept haben sie ähnlich übernommen, wie der Twingo damals hergekommen ist. Ja, schön, schönes Fahrzeug. Und unter 20.000 Euro. Gut, machen wir uns nichts vor, packen wir ein bisschen Ausstattung rein. Wird der wahrscheinlich so bei 25 liegen in einer ordentlichen
Ausstattung. Aber auch Ausstattung. Da wieder... Welche Alternative hast du für den deutschen Automobilherstellern?
Derzeit noch nicht. Soll ja kommen,
genau.
Aber.
Ja,
wann?
Ne? Demnächst.
Irgendwann, ja. Aber Renault macht derzeit diesbezüglich sehr gute Arbeit. Muss ich positiv erwähnen. Zumindest ist das meine Meinung.
Der wird sich auch gut verkaufen, ja.
Ja, genau wie der R5. Der soll ja auch sehr gut ablaufen, in Anführungsstrichen, oder vom Band laufen letztendlich.
Ja,
ja. Schön. Wir sind jetzt zwar nicht der Mobilitätspodcast in dem Sinne, aber das musste ich jetzt mal einbauen.
Ja, weil nee, das, wie gesagt, also Hut ab. Also ja. Für das, was er sein soll,
ja.
Gut gemacht. Wie gesagt, mit seinen, was hat er, 80 PS oder so, ja, knapp 200. Ja, je nach Fahrtweise wahrscheinlich so um die 200 Kilometer Reichweite. Gerade im Winter wahrscheinlich so in die Richtung.
War der nicht ein bisschen mehr? 370?
Ja, WLTP sind...
Ach so, gut, nee, dann bist du runter, 200, ja, je nach Wetter.
260 und, Kilometer ja. Ist, glaube ich, WLTP. Ich weiß nicht, gibt's verschiedene Batteriegrößen? Keine Ahnung.
Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich habe mich mehr
ja,
auf
andere... Ja, ich glaube, WLTP sind 260 Kilometer. Das ist ja real auch wieder ein bisschen niedriger. Und wie gesagt, jetzt im Winter hast du auch wieder das Problem.
Heizung an und so weiter, hast du nicht gesehen, ja.
Ja, muss man halt mal gucken, was da real life dann draußen wirklich an Kilometer hinkommt. Aber so um die 200 Kilometer. Wie gesagt, wenn man wirklich an diesen Durchschnittskilometern liegt, und ich weiß, sehr viele tun es nicht, aber die Mehrheit liegt sogar noch drunter, weil ansonsten käme ja dieser Schnitt nicht zustande.
Ja, also für mich.
Es ist ja ein Schnitt.
Für mich ist es ein Stadtflitzer, also Auto für die Kurzstrecken ja. Und für die, was weiß ich, also.
Und, ja. Der hat eine schöne Größe, ja, der ist wahrscheinlich auch gut handelbar.
Und dadurch, dass er einen relativ langen Radstand hat, wird er auch halbwegs bequem sein beim Fahren und jetzt nicht so unbedingt jedes Schlagloch mitnehmen oder jedes Schlagloch 1:1 übertragen, weil der Smart, da war ja schon relativ unbequem in der ursprünglichen Form, also in der...
Ja, und der Smart heute ist ja...
Ja, gut, das ist ja ausgewachsenes Auto geworden, in den
ja,
verschiedensten Geschmacksrichtungen.
Ja,
auch ausgewachsen, ja.
Ja, ja. Ja. Der hat mit Smart eigentlich groß... Also mit dem Urkonzept des Smarts haben die aktuellen Modelle sehr, sehr wenig zu tun.
Das ist richtig. Aber unsere Urlaubsvertretung, die wir letzte Woche gehabt haben, der liebe Thorsten, der hat sich jetzt einen Smart zugelegt. Ne? Und
welchen Hashtag hat er denn?
Hashtag One. Also auch. Okay. Aber er ist da sehr mit zufrieden. Ist jetzt das zweite Mal wieder bei Smart gelandet, glaube ich ja. Das zweite Mal müsste es sein. Und er ist mit dem Service so extrem gut zufrieden. Und deswegen hat er sich da wieder für die Marke entschieden. Zwischendurch hat er dann mal ein MG-Elektrofahrzeug gehabt und jetzt ist er wieder auf den Smart gekommen. Ja. Und ist da sehr mit zufrieden. Auch als klassisches Pendelfahrzeug, ne? Ja. So ist das. Gut. Aber lass uns doch mal wieder zu unseren Kernkompetenzen zurückkommen. Mhm. Lass uns mal in die Apple-Ecke gehen. Da hat Mark Gurman so den großen Fahrplan aufgezeichnet, wie es denn jetzt mit der OLED-Umstellung weitergehen genau. Soll. Mein Gott, wie Apple tut sich mit dieser ganzen OLED-Geschichte ja so schwer. Alle Hersteller, die, ich will jetzt nicht sagen, also fast jeder Hersteller, der Laptops bastelt aus der Windows-Szene, der hat jetzt schon OLED etabliert, zumindest in der gehobenen Preisklasse. Und Apple hinkt da so stark mit hinterher. Das ist ein bisschen tragisch. Allerdings hat er auch gesagt, es soll jetzt nächstes Jahr wirklich soweit sein, dass alles durchgezogen wird und dass jetzt alle signifikanten Kategorien auf OLED umgestellt werden. Und anfangen soll es dann mit dem iPad Mini Anfang des Jahres. Dann soll das MacBook Pro kommen, dann soll das iPad Air kommen und dann soll das MacBook Air kommen. Das sind so die Geräte, die Reihenfolge, wie es dann mit dem OLED-Fahrplan aussehen soll. Na, da bin ich gespannt. Dann wäre ja auch für mich das MacBook Air interessant. Vorausgesetzt, die Bildwiederholfrequenz stimmt dann auch.
Ja, das ist halt die Frage, wo fangen sie wieder an zu sparen? Wobei, wenn das iPhone 17 ja irgendwie so ein Hinweis ist, sollten das ja alles Features sein, die dann später auch mal in den Nicht-Pro-Modellen
hoffen wir mal
okay sind. Ja, was heißt, nicht State of the Art, aber die dann aktuelle Standards erreicht haben, ja, sagen wir mal so.
Der einzige Grund, warum ich kein MacBook Air habe, ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, es ist so, es ist das Display, was mir da nicht gefällt. Es hat wesentlich schlechtere Helligkeit oder geringere Helligkeit und ist halt nicht 120 Hertz fähig. Und wenn das natürlich irgendwann der Fall sein wird, oder was heißt natürlich, wenn das irgendwann kommen sollte, Helligkeitswerte ebenbürtig mit der MacBook Pro Serie und auch OLED und 120 Hertz, dann habe ich für mich persönlich keinen Grund mehr, auf ein MacBook Pro downzugraden. Es sei denn, das MacBook Pro wäre das einzige Gerät dann irgendwann mit Cellular an Bord. Ne? Dann hätte man diesen Grund wieder. Naja, man wird sehen. So, und dann das Dauerbrenner-Thema, was eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt worden ist, medientechnisch gesehen, wurde recht wenig darüber berichtet. Aber es wird jetzt nochmal ein bisschen warm gemacht, das Thema. Nämlich es geht um das MacBook, sprich MacBook ohne irgendwelche Zusätze, das kleinste kommende Einsteigergerät überhaupt. Da hatten wir ja in der letzten Zeit wenig von gehört, habe ich eben gerade ja erwähnt. Und mittlerweile soll es soweit sein, dass es angeblich 2026 kommen soll und dass interne Tests schon auf Hochtouren laufen und dass die Geräte getestet werden. Nein, das will ich hoffen, dass die Geräte getestet werden, wenn sie das Zeug 2026 rausbringen sollen, wollen. Erste Halbjahr soll es soweit sein und man recycelt wohl kein altes Design. Also es war ja immer so die Rede davon, dass die alten M1 MacBook Designs recycelt werden, also das ursprüngliche letzte MacBook Air oder vorletzte MacBook Air Design, nicht das aktuelle, sondern das davor. Und hier liest man, dass es von Grund auf neu gestaltet werden soll, das Gehäuse. Und dass man da, wie gesagt, nicht auf irgendwelche recycelten Designs zurückgreift. Dass es ein relativ standardmäßiges LCD-Panel bekommen soll. Kleiner als 13 Zoll. Also das, ja, was soll es dann sein? 12,5 oder so? Ich meine, wesentlich kleiner wäre ja eigentlich sinnlos, nach meiner Meinung. Und der Codename... Also
das letzte MacBook hatte 12, ne?
12. Ja, ich glaube glatt 12, ja, ja. Hm. Und das jetzige MacBook Air hat ja 13,6, also könnte man vielleicht 12,9 machen, wäre man unter 13 Zoll. Ist ja auch ein bisschen größer als 13 Zoll, das aktuelle MacBook Air. Naja, gut, also bei dem Display bin ich so ein bisschen skeptisch. Allerdings, wenn man ein günstiges Gerät auf den Markt bringen möchte, ist das natürlich auch ein Bereich, wo man Geld sparen kann. Und der interne Codename ist J700. Exklusiv soll Quanta das Gerät fertigen. Und der Preis wurde noch einmal aufgenommen, also der wurde nochmal wiederholt. 5,99 in den Staaten. Man muss dazu sagen, das wird nicht 1:1 so zu uns rüberkommen wahrscheinlich, diese Preise.
Ja, okay, das ist sowieso klar. Da kommt ja entsprechend Steuer als alles noch drauf. Dann ist die Frage, wie rechnen sie um? Ja, wie wird die Situation auch gerade sein vom Dollar, ja, sobald, wenn der Release mal in Europa kommt?
Ja.
Das sind ja alles so Faktoren, die da noch reinspielen. Trotzdem wird es das günstigste MacBook werden. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist wirklich einfach Displaygröße.
Anschlüsse.
Wie wird das Design halt sein? Wo wird es sich orientieren? Werden wir da auch möglichst wenig halt Bildschirmrand sehen bei dem Gerät? Oder wird da irgendwo ein anderer Kompromiss noch getroffen werden müssen? Panel hat es schon angesprochen. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber gerade im Vergleich zu den neuen OLED Displays ist es dann halt die Frage, ja, wie wird es da halt optisch aussehen? Prozessor?
A18 Pro war ja der letzte Stand.
Das ist halt die Frage, wie wird das sein?
Aber die Frage ist natürlich,
wie du schon gesagt hast, die Anschlüsse, ja.
Wir sind ja mittlerweile beim A19 Pro. Und wenn wir jetzt das Ding im ersten Halbjahr sehen werden angeblich, dann wäre es wahrscheinlich doch interessanter, vielleicht gleich auf den A19 Pro zu gehen, als dann so einen noch älteren A18 Pro da einzubauen, der dann logischerweise 2026 noch mehr veraltet ist.
Haben wir bei den iPads noch A-Prozessoren?
Ja. Ne? Ja, klar, die Standardklasse da, die Holzklasse in Anführungsstrichen.
Dann wird das da eventuell vergleichbar dann sein, ja.
Und wenn man auf den A18 Pro geht, wird es logischerweise nur USB-C sein. Thunderbolt unterstützt ja der A18 Pro nicht von Haus aus, architektonisch gesehen. Ist ja auch ausreichend. USB in der vernünftigen Geschwindigkeitsklasse ist ja ausreichend für das Gerät.
Ja, vernünftig.
Naja, 3.2, jetzt nicht 2.0 in dem Sinne.
Ja, das ist halt, wie gesagt, die Frage ist halt, wo gehen Sie überall die Kompromisse ein? Also wird das wahrscheinlich ja so das iPad der MacBooks.
Für alle diejenigen, die die was Günstiges haben wollen, aber nicht mit iPadOS arbeiten wollen, sondern ein vollwertiges macOS haben wollen. Und ich glaube, das ist auch eher ein Produkt, was für die Staaten interessant ist, Chromebook-Konkurrent, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch der Hauptbeweggrund, warum Apple das Ding rauswirft, weil in den Staaten, in den Schulen haben die Chromebooks immer noch die Vorherrschaft. Das ist, was man immer wieder liest, ob das denke ich, ist auch der Hauptmarkt. So sehe ich das.
Ja, du hast halt, wenn der Preis in den Staaten so kommt, hast du halt den Vorteil, dass du da wieder mit den höherpreisigen Chromebooks konkurrieren kannst und hast halt ein vollwertiges OS.
Genau.
Inwieweit das natürlich dann auch wieder dem Administrator gefällt, ist eine andere Frage.
ja.
Aber ja, du kannst da auf jeden Fall.
Und interessant. Ja, das ist halt
die Frage nach Anwendung. Du könntest mehr machen damit als mit dem Chromebook.
Und interessant, auf jeden Fall. Und interessant wird es dann halt auch, wie sich das dann, wenn es bei uns auf den Markt kommt, es wird wahrscheinlich bei uns auf den Markt kommen, davon ist auszugehen, wie sich das dann im Straßenpreis abbilden wird, das Gerät. Das ist dann interessant. Ich meine, der Apple-Preis am Anfang ist uninteressant, in Anführungsstrichen. Interessant ist dann, wie sich das nach ein paar Monaten im Straßenpreis zeigen wird.
Ja, die Frage ist halt auch, wie wäre der Edu-Preis?
Ob es dann nochmal Rabatte gibt? $50 oder $100 vielleicht nach unten.
Ja, eigentlich eher so in die Richtung 100, ja. Das ist der Edu-Bereich, dann ist die Frage, was könntest du im Bulk-Einkauf, wenn es wirklich an Schulen oder so gehen sollte, was könntest du da noch machen oder was wäre Apple bereit da zu machen? Da wird es ja auch nochmal ein paar Dollar günstiger. Aber es klingt nach einem sehr interessanten Gerät. Da ist definitiv Potenzial da, vor allem auch bei dem Preis. Wir haben es ja gesehen bei dem Walmart MacBook Air.
M1, ja.
Genau, dass sich da die alte Technik, wenn der Preis stimmt, auch gut verkauft. Du würdest da definitiv aktuellere Technik bekommen, was den Prozessor betrifft. Kein M, aber immerhin.
Obwohl der M, also wenn wir jetzt beim A18 Pro sind, also ist der M1 ja immer noch ein Hauch schneller als der A18 Pro.
Ne? Ich sage ja, kein M. Ja. Genau.
Auch wenn der A18 Pro dann aktueller ist, hat der M1 eigentlich immer noch einen Vorteil in der Performance. Aber okay, für die meisten, die ein wenig Office machen, die ein bisschen E-Mails machen und Textverarbeitung, wie gesagt, und Websurfen, ist das vollkommen ausreichend, das Gerät. Und ich denke auch Standard-Bildbearbeitung kannst du mit dem Ding auch erledigen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Videoschnitt wird ein bisschen kritisch. Da muss man halt gucken, in welchem Umfang man das betreiben möchte. Aber okay, ich bin auch interessiert an dem Gerät, so als Zweitgerät zum großen MacBook Pro.
Als Drittgerät dann, ja.
Ja, also Desktop mal abgesehen, aber man immer das MacBook Pro mit sich umherschleppen, ist dann auch teilweise nicht so schön. Aber wenn es so ein kleines, kompaktes Gerät ist, was man immer dabei haben kann, wo ein richtiges Betriebssystem drauf läuft, also macOS in dem Sinne, ist schon interessant. Ja, das weckt schon Begehrlichkeiten. Aber okay, wir werden sehen. So, und dann kommt ein Thema, was mich so ein bisschen überrascht hat. Das kam so aus der kalten Küche heraus. AirPods Pro und AirPods 4 bekommen jetzt Live-Übersetzung in Europa. Da gab es halt eine offizielle Pressemitteilung von Apple, kommt im Dezember mit 26.2. Und da gab es auch eine klare Ansage von Apple. Der Grund war halt, die Verzögerung war halt aufgrund des Digital Markets Act oder Digital Markets Act, dass sie das dementsprechend anpassen mussten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die EU da dementsprechend einige Vorlagen hatte, die sie da so nicht erfüllen konnten in der Grundkonzeption und dass sie das ein bisschen anpassen mussten. Apple ist ja da im Moment sowieso nicht so ganz gut auf die EU zu sprechen. Das zieht sich ja schon Monate, Jahre hinweg. Und ich glaube, sie haben jetzt auch nochmal so ein offizielles Statement rausgehauen. Habe ich heute Morgen aber keine Zeit mehr zu gehabt, das durchzulesen. Aber da hat sich Apple ja nochmal dazu geäußert. Und die Äußerungen waren jetzt nicht gerade sehr positiv.
Na, Apple hat ja gesagt, wenn die Regelungen so bestehen bleiben, beziehungsweise so ausgelegt werden wie bis jetzt oder bisher, dann könnte es sein, dass zukünftig Features halt nicht kommen.
Richtig, ja.
Beziehungsweise, dass eventuell sogar Features gestrichen werden müssen, die schon da sind. Aber
Ja, da waren dann so Überschriften von Apple, man muss das Ganze ganzheitlich betrachten und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, in vielen Punkten, ich habe immer so gesagt, dass da so eine gewisse, dass ich da so ein bisschen ambivalent unterwegs bin. Aber ich tendiere jetzt fast schon mehr in Richtung Apple als in Richtung der EU. Und ich kann Apple immer mehr verstehen, muss ich sagen.
Die Frage ist halt, klar, Apple hat eine gewisse Größe. Es ist ein geschlossenes System. Aber sie sind ja nicht das einzige geschlossene System. Ja.
So ist es.
Was da ist. Klar, im Mobilfunkbereich sind sie neben Android mit der einzige große Player. Im Prinzip. Aber ja, gehen wir mal aus dem Smartphone-Bereich raus, ja, und gucken uns mal hier so Firmen wie Sony, Microsoft oder auch Nintendo an, die alle geschlossene Systeme haben, auf denen nur ein Store verfügbar ist, ja, mit festgeschriebenen Konditionen. Meiner Meinung nach ist das sehr stark vergleichbar, gerade zum iPhone. Ja, wo du ein proprietäres OS drauf hast, was auf keinem anderen System läuft. Da müsste man auch mal sagen, ja, warum brechen wir da nicht auf? Wieso verpflichten wir Sony nicht dazu, dass da auch ein Store von Microsoft draufkommen darf? Warum funktioniert da nicht der Microsoft Game Pass? Ja.
Klar.
Oder warum zwingt man Sony nicht, sich da zu öffnen, ja. Das sind halt so Sachen, die mir halt eigentlich im Hinterkopf dann rumschwirren. Klar kommen dann wieder die bekannten Argumentationen, aber meiner Meinung nach ziehen die nicht so, ja. Mhm. Ich denke, mit ein Grund, oder das ist auch mit ein Grund, warum die Strategie von Microsoft sich entsprechend geändert hat, ja. Und man sieht es ja aktuell auch mit dem ROG LIX, Xbox Edition, Silver Star, keine Ahnung, ja. Was ja auch wieder mehr ein PC ist als eine Spielekonsole. Als ein typisches Handheld.
Naja.
Es ist ja kein geschlossenes Xbox. Mhm. Es ist ja eigentlich mehr ein Windows-Spiele Handheld. Die nächste Xbox soll ja auch mehr ein Gaming-PC mit Xbox-Kompatibilität sein als eine Xbox-Konsole. Es werden ja alle anderen Stores da drauf anscheinend auch laufen. Ich hoffe, dass sie das vom Frontend gut gelöst kriegen. Ja, dass es nicht wirklich ein PC ist, ja, mit einer Xbox, mit einer Xbox-App.
Davon aber ist das, aber auszugehen, würde ich bald sagen, ne?
Ich hoffe nicht, ja. Mhm. Ich hoffe nicht. Aber das, wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Aber das ist ja auch so der Trend. Oder zumindest mal das, was Microsoft eher so sieht, ist, dass das für sie halt die Zukunft ist. Wie Sony da reagiert, müssen wir mal abwarten. Die halten ja in ihrem Konzept bisher fest, auch mit den Gerüchten zum Handheld, ja, beziehungsweise zur PlayStation 6, sind das ja eher traditionelle Konsolen. Nintendo macht sowieso ihr eigenes Ding. Und zwar sehr erfolgreich, wenn man die Zahlen sich mal anguckt zum den Verkäufen der Switch und vor allem auch der Switch 2.
Ja.
Hätte man so nicht unbedingt erwartet. Viele, in Anführungszeichen, Gamer haben die Switch 2 ja eigentlich schon tot geredet und die verkauft sich ja wirklich sehr gut. Von daher, Nintendo kann anscheinend machen, was sie wollen. Die haben ihre Kundschaft, ja, passt, ja, anscheinend. Ja, aber wir waren ja eigentlich bei Apple
Ja, aber das ist ein Thema, wo du recht hast. Man kann es ja runterbrechen auf den Satz, gleiches Recht für alle. Und wenn die EU Apple dementsprechend so angeht, dann sollte man auch alle anderen Firmen in gleicher Art und Weise angehen und sollte das Maß durchziehen auf alle Ebenen. Und bei Apple ist halt, habe ich das Gefühl, nur weil die so eine Marktmacht und eine Marktdominanz haben in gewissen Bereichen, was ja auch gar nicht so stimmt. Wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ist ja Europa jetzt nicht unbedingt das Apple-Land und Deutschland schon gar nicht. Smartphone-technisch sind wir in Deutschland gar nicht so gut vertreten mit den iPhones. Da ist immer noch Android ganz, ganz, ganz weit vorne. Das ist so.
Ja. Ja, das ist ja auch mit einem Argument, was Apple immer anbringt.
Ja, haben Sie ja recht. Die Verkaufszahlen, die sprechen ja für sich.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, wenn, dann sollten dementsprechend alle gleich behandelt werden und alle die gleichen Vorgaben haben. Und das ist ja nicht davon abhängig, wie groß oder wie umsatzstark die Marke ist. Vom Umsatz schon mal gar nicht. Naja. Wir werden es sehen. Aber okay, schön finde ich, dass auch meine AirPods 4, weil ich habe ja keine Pro-Geräte, auch dieses Update bekommen. Und das hängt ja auch letztendlich nicht vom, in erster Linie nicht vom Gerät oder von den Ohrstöpseln ab, sondern es findet ja mehr oder weniger auf dem Handy statt. Oder auf dem Smartphone statt, auf dem iPhone statt, das Ganze. Ja. Naja, werde ich dann mal testen. So. Nächste Nachricht, gehen wir mal in den Bereich M5-Chips. Die klingt jetzt auf den ersten Blick recht nachvollziehbar, aber wenn man sich dann das nochmal ganz genau betrachtet, dann fragt man sich schon, okay, ist doch eigentlich eine sehr gute Nachricht oder warum spricht man drüber? Es soll im Mac Studio ein M5 Ultra geben und das ist ja jetzt nicht so trivial, weil den M4 Ultra haben sie ja ausgesessen. Es gibt ja nur ein M3 Ultra und von daher sind das gute Nachrichten für alle diejenigen, die das letzte Quäntchen Rechenleistung benötigen. Und das Ganze soll dann 2026 kommen, da soll das nächste Update für den Mac Studio erscheinen und es soll dann auch in den Mac Pro reintropfen. Und wenn ich mir so die ganze Gerüchteküche anschaue, dann glaube ich, den Mac Pro werden sie nur so daneben herlaufen lassen. Der wird dann mehr oder weniger im gleichen Gehäuse bleiben und nach dem Motto, er bekommt ein M5 Ultra rein und wird die Alternative sein für alle diejenigen, die ein wenig mehr Erweiterungsmöglichkeiten brauchen. Und der wird genauso wenig Liebe bekommen, wie er bisher bekommen hat.
Das, okay, was willst du am Gehäuse oder groß ändern, bis auf den Prozessor?
Ja? Das Gehäuse können sie ja so lassen, aber die Erweiterbarkeit sollte dann erweitert werden. Toller Satz. Und vielleicht dann auch ein Extreme, also ein M5 Extreme, der dann wirklich nur im im Mac Pro zu bekommen ist. Dass man wirklich wieder die absolute High-End-Klasse auf den Markt bringt und eine Differenzierung schafft. Aber da haben wir so oft drüber gesprochen. Ich weiß. Und ich finde es so traurig, wie schlecht der Mac Pro behandelt wird oder wie die Fortführung dieser Kategorie behandelt wird. Das hat er nun wirklich nicht verdient. Ja. Schade. Das letzte Update kam 2023. Da gab es den M2 Ultra für den Mac Pro. Na gut. Egal. Wir machen das Thema jetzt nicht nochmal neu auf, weil wir wiederholen uns ja dann auch mit den Forderungen und den Spekulationen und es bringt ja auch nichts, weil es gibt ja auch keine konkreten Hinweise darauf aus der Gerüchteküche, dass sich da irgendwas ändern wird im Mac Pro Bereich. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir das den Teufel wirklich an die Wand malen, wird das Ding einfach so bleiben, wie er ist. Da kommt dann auch ein M5 Ultra rein und sie lassen das Ding nebenher weiterlaufen. Wahrscheinlich sind die Lebenserhaltungskosten von der Kategorie gar nicht so hoch, so nach dem Motto, naja, das Gehäuse haben wir eh einmal entwickelt und der Rest ist mehr oder weniger identisch, was im Mac Studio steckt. Dann kloppen wir das halt in ein Mac Pro Gehäuse rein und gut ist. Also so ein Alibi-Gerät, so nach dem Motto, wir haben ja noch den Mac Pro. Naja,
ja.
So ist es. Gut. Kommen wir zum macOS 26.1. Da gab es ja jetzt ein Update. Und es gibt einen neuen Schalter, der das Liquid Glass schwächt. Und in der letzten Folge, in der Urlaubsvertretungsfolge, da haben wir darüber berichtet, dass in macOS Tahoe auch die Möglichkeit genommen worden oder dem die Möglichkeit genommen worden ist, per Terminal-Befehl dieses Ganze abzuschalten. Und die Third-Party-App, Glass. Ich habe es jetzt nicht im Absatz vergessen, wie die heißt, aber wir haben darüber gesprochen, auch dass die Funktionalität oder die Funktionsgrundlage dieser Third-Party-App genommen worden ist. Und jetzt weiß man auch warum, weil Apple jetzt selbst diese Funktion halt anbietet und man das ganz einfach per Software-Schalter aus- und einschalten kann. Allerdings ist es keine komplette Eliminierung, sondern es wird nur abgeschwächt. Und mit diesem Terminal-Befehl, respektive mit dieser Third-Party-App, konnte man das Ganze komplett eliminieren. Also es ist so eine halbherzige Lösung. Ja, viele wünschen sich auch wirklich, dass man das Ganze komplett abschalten kann. Ja, Was will man machen? Das Leben ist kein Ponyhof und schon gar nicht ein Wunschkonzert. Ja.
Ja, da sagst du was.
Aber wenn auch jeder seine Wünsche einfach so eins zu eins umsetzen könnte, was meinst du, was dann hier auf der Welt los wäre? Eieieiei. Ist ja jetzt schon viel Blödsinn. So, und dann kommen wir zu einem ganz überraschenden Thema. Für uns zumindest. Für uns Nicht-Eingeweihten. Siri bei Gemini. Allerdings sollte man auch vielleicht das etwas erklären, weil viele haben das auch, glaube ich, etwas falsch wiedergegeben in den Medien. Gemini kommt nicht eins zu eins oder soll nicht oder soll eventuell nicht eins zu eins auf iOS kommen, sondern nur das Sprachmodell, was Gemini zugrunde liegt. Also das Large Language Model soll dementsprechend dem Sprachassistenten aus dem Hause Apple ein wenig unter die Arme greifen und auf den aktuellen Zeitgeist heben oder auf die Zeit, also funktionstechnisch ein wenig unter die Arme greifen. Viele haben das ein bisschen falsch, glaube ich, wiedergegeben. Die haben geschrieben, ja, Gemini kommt letztendlich in iOS hinein. Das ist so nicht ganz richtig. Das sind auch im Moment nur Gerüchte und es sieht deswegen so aus, weil nur das Sprachmodell herausgezogen wird, weil das Sprachmodell soll dann auch bei Apple auf Private Cloud Servern laufen und dementsprechend sollen dann auch die Datenschutzbedingungen von Apple erfüllt werden und man sourced das jetzt nicht zu Google aus und nutzt da die Google-Infrastruktur, sondern man zieht quasi das Sprach-Language-Model auf die eigenen Server und betreibt das dementsprechend auch in Anführungsstrichen lokal auf den Private Cloud Servern von Apple. Und dafür soll angeblich 1 Milliarde im Jahr fließen. Sind ja Peanuts für Apple. Wenn man vergleicht, was wiederum Google an Kohle bezahlt dafür, dass die Suchmaschine, glaube ich, standardmäßig eingestellt ist bei iOS oder dass Google die standardmäßig verwendete Suchmaschine ist, da laufen ja mehrere Milliarden über die Konten, sind diese 1 Milliarde ja nur Peanuts. Das können sie ja quasi verrechnen, mehr oder weniger. Dann zahlen sie nur noch 19 Milliarden und nicht 20 Milliarden an Apple. Aber ich finde es gut, wenn es wirklich so kommen sollte, dass Apple das halt macht und dass Apple auch eingesteht, dass sie im Moment stark defizitär und unzulänglich unterwegs sind in dem Segment. Und das heißt ja nicht, dass das permanent so bleibt, weil irgendwie werden sie wahrscheinlich im Hintergrund weiterentwickeln. Und wenn sie dann ihre Defizite aufgeholt haben, können sie ja sagen, okay, wir machen das jetzt mit unserem eigenen Language Model und machen das dann selber. Es war ja das Gleiche wie bei Google Maps. War ja auch jahrelang bei Apple im iOS installiert und irgendwann haben sie dann Apple Maps rausgebracht und haben das Ganze selbst übernommen. Und genauso kann es ja auch sein, dass sie dann in den nächsten 2-3 Jahren das genauso wieder in die eigene Hand nehmen, das Ganze.
Da würde ich auch fest davon ausgehen.
Ja.
Wenn man mal guckt, die ersten Versionen von Apple Maps waren ja auch mehr so, ja. Und mittlerweile, oder wie sie sich dann entwickelt haben die letzten Jahre, also da sind sie auf jeden Fall ernsthaft ein Konkurrent geworden. Auf iOS-Geräten zumindest mal, ansonsten oder außerhalb von iOS kriegst du es ja nicht.
macOS hat auch Apple Maps drauf.
Ja, aber der außerhalb von Apple. Du kriegst es ja nicht irgendwie als Android-App.
Oh Gottes Willen. Ja, das stimmt.
Weiß man's, ja. Apple Music kriegst du ja auch. Okay,
ja.
Das kostet auch wieder Geld, ja. Da ist es jetzt eine gute Alternative geworden, ja, die letzten Jahre. Das könnte ich mir für Siri auch vorstellen, beziehungsweise dann für eine LLM, die halt bei Apple entsprechend entwickelt wird dafür, dass wenn die halt jetzt nochmal da entsprechend Arbeit reinstecken und parallel da weiterentwickeln, dann auch in Zukunft das Modell, für was sie sich dann extern entschieden haben, auch wieder ersetzen würden durch eine Inhouse-Lösung. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja. Also der Nutzer, also der das auch nicht weiß, das nur mal zur Erklärung, der wird auch gar nicht merken, dass da das Sprachmodell von Gemini im Hintergrund läuft. Das wird nicht visuell angezeigt oder irgendwas, das wird einfach auf dem Gerät im Hintergrund laufen und es liegt halt das Sprachmodell von Gemini als Grundlage zur Verfügung. Ja, das nochmal so zur Erklärung.
Ja.
Aber gut, ich finde
das. Ist auch die Frage, inwieweit das überhaupt nach außen so offen kommuniziert wird. Weil wenn du jetzt sagst, wir setzen auf eine technische Lösung oder wir haben uns eine technische Lösung von Google eingekauft, wir hätten wahrscheinlich einige Nutzer wieder so ein großes Fragezeichen auf der Stirn. Oh, Google, ja, die Datenkrake, was passiert da mit meinen AI-Features, die ich dann auf meinem iPhone nutze? Da muss man mal gucken, was das dann eventuell oder wie das dann entsprechend kommuniziert, beworben wird, wie auch immer. Auch wenn es auf eigenen Servern läuft, irgendwo gewisse Bedenken kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Nutzer die hätten. Ja.
Die kann man ja mit sauberer Kommunikation dementsprechend austreiben, diese Bedenken. Oder eliminieren, wie man es auch nennen mag. Aber ich meine, was bleibt Apple anderes im Moment übrig? Sie haben Probleme damit, das ist offensichtlich. Und sie haben ja den Termin angegeben, März 26. Das soll ja das Datum sein, wo der Sprachassistent neu geboren wird sozusagen. Und letztendlich sieht es wahrscheinlich so aus, dass sie mit aus eigener Kraft das nicht auf die Beine stellen können. Dann müssen sie halt die Hilfe annehmen oder das so realisieren. Besser so als gar nichts. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, ehrlicherweise. Schlimmer würde ich es finden, wenn sie irgendwas Halbgares jetzt noch rausbringen und sich wieder damit unbeliebt machen und wieder zur Lachnummer werden, in Anführungsstrichen, das ist mal überzogen ausgedrückt, als wenn sie das sich jetzt so ausleihen, das Sprachmodell und das Ganze jetzt so realisieren. Finde ich eine bessere Lösung als andersrum. Und wir werden sehen. Und es ist ja auch nur ein Gerücht, ob das jetzt alles wirklich stimmt, weiß man nicht. Ja. Mark Gurman hat das ausgearbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so stattfinden wird. Weil in der letzten Zeit habe ich mal wieder festgestellt, dass viele Gerüchte immer schon so als hundertprozentig gesetzt rausgehauen werden. Nach dem Motto, das kommt auch so, das wird auch so kommen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch vieles in der Vergangenheit so gekommen ist und dass diese Track Records so gut sind. Aber trotz alledem ist es ein Gerücht und man muss immer noch ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Und viele Medien schreiben das schon so, als ob das wirklich so passieren wird. Es ist ein Gerücht und es kann auch mal in die Hose gehen, dass das alles nicht stimmt, was da letztendlich rausgekommen ist oder was in der Gerüchteküche unterwegs ist. Naja, egal oder nicht egal. So, da sind wir ja mit dem Hauptthemenlauf relativ schnell durch heute.
Ja, kommt ja noch ein bisschen was.
Naja, es kommen jetzt drei kleine Gadgets und der ein oder andere Hörer oder Hörerin wird jetzt sagen, ja, drei Gadgets auf einmal, das geht ja nun wirklich nicht, aber bei uns geht das, weil wir arbeiten das relativ schnell durch, weil es sind so kleine Gadgets, so kleine Alltagshelfer und sie sind alle aus dem Hause 12 South. Und fangen wir mal an mit einem Case. Mit einem iPhone 17 Case. Und ich bin klassischerweise, das habe ich auch schon oft genug gesagt, eigentlich kein Fan von Silikon Cases. Weil die sind immer so, ja, schwierig. Nach einer Zeit verändern die sich sehr stark. Oder es ist ein extremer Staubmagnet und die Staubpartikel bleiben dann immer so am Silikon hängen. Ja, und das Problem hatte auch teilweise Apple. Hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert. Bloß bei Apple ist es das Problem, die sind natürlich auch preislich immer sehr intensiv unterwegs und aufgrund dessen habe ich den ganzen Bereich Silikon-Cases so ein bisschen ausgespart und habe das eigentlich gar nicht in den letzten Jahren mehr getestet oder auch nicht in keinerlei Art und Weise verwendet. Ich habe zwar eine ganze Menge Cases zugeschickt bekommen, die waren aber alle nicht angefordert und die wurden mir unaufgefordert zugeschickt. Und es waren auch Low-Price-Produkte und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das geht ja eigentlich gar nicht, weil die haben dann auch sehr ekelhaft gerochen oder gestunken, kann man schon sagen. Die haben dann wirklich negative Ausdünstungen von sich gegeben, gerade wie gesagt bei diesen Low-Price-Produkten. Bei Low-Price-Produkten sprechen wir ja über 9 Euro oder 7 Euro, teilweise noch günstiger. Wie gesagt, das waren alles Produkte, die ich nicht angefordert habe und die werde ich hier auch nicht besprechen, um Gottes Willen. Aber da hat man dann halt gemerkt, nee, also günstige Silikoncases, das muss man jetzt nun wirklich nicht haben. Aber trotz alledem bin ich immer noch so ein bisschen neugierig, wie sich generell der Premium-Markt in dem Bereich weiterentwickelt und habe dann gesagt, ja, jetzt hat 12 South ein iPhone-Case rausgebracht, ein Silikon-iPhone-Case. Und was mich in erster Linie davon überzeugt hat, waren die Farbvariationen. Und da gibt es nämlich ein sehr schönes Blau, was mich so ein bisschen angefixt hat. Der Blauton hat mir sehr gut gefallen und der sieht im Original genauso gut aus wie auf den Bildern. Und auch die technischen Daten haben mich interessiert. Und bisher hat mich das Case jetzt nicht enttäuscht. Ich habe es allerdings auch erst eine Woche im Dauereinsatz. Also ich benutze es jetzt seit einer Woche durchgehend. Und es gefällt mir ausgesprochen gut. Es fasst sich sehr, sehr schön an. Wir haben hier ein seidig mattes Gehäuse und es fasst sich auch seidig an. Und auch die Etablierung von Staubpartikeln, die ist zwar da, aber man kann sie sehr, sehr schnell entfernen. Bei den günstigen Cases ist es halt so, dass die dann auch kleben bleiben. Und hier wischt man einmal mit der Hand drüber und dann sind die Staubpartikel auch weg. Und sie etablieren sich nach meiner Meinung auch nicht ganz so stark dadurch, dass man ein mattes Gehäuse hat und nicht so ein typisches Silikon in dem Sinn. Also auch die Haptik ist nach meiner Meinung sehr, sehr schön und nicht ganz so typisch klassisch silikonisch, hätte ich bald gesagt. Also das ist eine sehr schöne Darreichungsform, die man hier hat. Und auch die restlichen Funktionen sind sehr gut, sage ich jetzt mal. Wir haben hier vernünftige MagSafe-Magnete, die sind auch stark genug. Das kann man in der heutigen Zeit ja gar nicht oft genug sagen. Bei den Magneten, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Speziell auch bei Festplatten zum Beispiel oder auch bei Ladegeräten hat man das ja oft, dass da sehr schwache Magnete eingebaut werden. Und hier hat man ja wirklich ein ausgesprochen starkes Magnet eingebaut oder ein Magnetring eingebaut. Dann hat man hier ein schönes, weiches Mikrofaser-Inlay, letztendlich da, wo das Gerät halt auch drin liegt, im Case, im Gehäuse. Und man hat hier ein Lay-on-Table-Design, das heißt, man hat eine kleine Erhöhung, dass man auch das iPhone auf das Display legen kann, ohne dass das Display den Schreibtisch oder die Auflage oder die Oberfläche berührt, wo es halt drauf liegt. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf, weil ich halt oft das iPhone auch, gerade wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, beim Kunden bin, im Meeting bin, lege ich das halt mit dem Display auf den Tisch, ohne dass man jetzt das Display sieht. Und das ist hier halt möglich, da man hier ein erhöhtes Gehäuse hat. Und wir haben hier auch die typischen Buttons, die halt durchgereicht werden. Die funktionieren auch sehr gut und werden halt sehr gut durchgereicht. Und was hier auch besonders noch hervorzuheben ist, wir haben hier den Kamera-Button, der nicht einfach nur ausgeschnitten ist, sondern wir haben hier einen Glas-Button. Auch so, wie es Apple umsetzt und die Kamerafunktionalität von dem Button, also auch die Sensorik, wird 1:1 durch das Glas weitergeleitet. Ist ja auch eine kleine Besonderheit, hat kaum eine Third-Party-Hülle nach meiner Meinung. Das haben halt die wenigsten. Nomad hat es zum Beispiel, aber das sind ja auch Premium-Hüllen und natürlich ist 12 South auch eine Premium-Hülle und natürlich haben die halt auch diese durchgereichte Sensorik in Form einer kleinen Glas einem kleinen Glasknopf in Anführungsstrichen, der bündig in der Seite von dem Case eingearbeitet worden ist. Ja, also rundum ein sehr solides Silikoncase, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, und die Farbe Blau ist toll umgesetzt. Sehr, sehr schön. Gut. Das nächste Produkt ist ein kleiner Kraftkäfer, nämlich der Powerbug. Kraftkäfer, was haue ich da jetzt wieder für dumme Sprüche raus? Nein, ein kleiner Powerbug. Sie nennen es nämlich Powerbug. Ja, da ist Nameprogramm. Wir haben hier eine Gesamtleistung von 35 Watt. 20 Watt läuft ja einmal über USB-C und 15 Watt läuft ja einmal über MagSafe. Und das ist auch die Ausgabe, wenn man beide Ports komplett belegt. Das heißt, dann kann ich über den USB-C-Port 20 Watt rausziehen und wie gesagt über MagSafe 15 Watt. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein kleiner, runder Adapter, den ich in die Steckdose stecke. Und dann kann ich auf der Oberseite von dem Gerät oder auf der Vorderseite einmal über MagSafe das Gerät als über MagSafe magnetisch aufladen, wie es der Name schon sagt. Und das ist auch ein sehr starker Magnet, ist hier auch wichtig, weil wenn ich das Ding halt vertikal in einer Wandsteckdose stecken habe und ich klipse da ein iPhone drauf, dann sollte das auch vernünftig halten. Also das ist ja auch sehr gut umgesetzt und das ist ja auch wichtig, dass man hier starke Magnete einsetzt und das hat 12 South auch hier Gott sei Dank getan. Und auf der Unterseite habe ich dann halt einen klassischen USB-C-Port. Das Ding ist extrem kompakt und wiegt 95 Gramm. Gibt es einmal in einer weißen Variante und einmal in schwarz. Und vom Design und von der Verarbeitungsqualität hat man ja die üblich gute 12 South Darreichungsform. Ja, schönes, kleines, rundes Produkt im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist auch ultra kompakt und kann man durchaus in jede Gadgettasche mit reinwerfen. Das nächste Produkt ist auch ein Produkt aus dem Bereich Ladetechnik. Das nennt sich Powercord. Die kleine Wandwarze mit Stromanschluss, wo wir schon den Powerkäfer hier ins Deutsche übersetzt haben. Und das ist nichts anderes als ein USB-C-Kabel, hochwertig verarbeitet, Nylon umwoben, vernünftige Steckerkappen. Und das Ganze ist an einem kleinen Netzteil oder endet an einem kleinen Netzteil, was in erster Linie gar nicht als Netzteil auffallen würde, wenn man es nicht sagen würde, dass da ein Netzteil drin steckt, weil es ist extrem kompakt und man steckt es direkt in die Steckdose und es fällt kaum auf. Das heißt, es kommt kaum aus einer üblichen Schuko-Steckdose heraus und das, was herauskommt, ist quasi der kleine Griff, wo man das Ganze aus der Steckdose herauszieht. Also es ist ein ultrakompaktes Kabel mit eingebautem Netzteil, könnte man sagen. Und das Kabel ist auch fest an dem kleinen oder einem kleinen Bug oder verankert. Man kann es nicht rausnehmen. Und das ist auch das Schöne daran, weil man kann halt niemals vergessen, irgendwie sein Netzteil mitzuschleppen, weil es gleich im Kabel mit eingebaut ist. Kann halt 30 Watt, Power Delivery 3.0. Und gibt es in 1,2 Meter oder 3 Meter, gibt es in schwarz und in weiß. Wir haben auch noch ein kleines Kabelmanagement enthalten, einen kleinen Clip, wo man das Ganze noch zusammenbinden kann für den Transport. Das ist halt alles sehr charmant gelöst, ein hochwertiges Gesamterscheinungsbild, wie man so schön sagt. Und was ich bei dem Kabel ganz interessant finde, es ist extrem, in Anführungsstrichen, für 12 South-Verhältnisse extrem günstig, weil das komplette Kabel mit halt dem Stromanschluss kostet 30 Euro, 29,95. Und das ist erstaunlich günstig für 12 South, weil man vergleicht, was ein vernünftiges 30 Watt Netzteil kostet und was ein hochwertiges USB-C-Kabel kostet, kommt man da, denke ich, auf das Gleiche hinaus. Und hier hat man alles kompakt in einer schönen, kompakten Form reisefertig untergebracht sozusagen. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alle drei Produkte abgearbeitet. Ja. Wollte jetzt nicht alles einzeln machen, weil es ja jetzt nicht unbedingt so extrem erklärungsbedürftig ist. So, aber wir haben ja noch ein Gewinnspiel. Weil wir wollen ja bis zum Jahresende das durchziehen mit unseren Gewinnspielen. Und da hat uns die Firma JBL was über den Zaun geworfen, nämlich High-End-In-Ear-Kopfhörersysteme oder ein Kopfhörersystem letztendlich, nämlich die JBL Tour Pro 3. Die habe ich ja auch schon mal ausführlich besprochen, möchte ich natürlich nicht noch einmal tun. Wer das möchte, der sollte mal in die älteren Folgen schauen. Bei mir sind die Dinger immer noch im Einsatz. Das ist sozusagen das Premium-Produkt im Bereich In-Ears aus dem Hause JBL. Ladecase mit Display, 40 Stunden Akkulaufzeit, ANC und so weiter und so fort. Also alles das, was man eigentlich haben möchte, ist dort verbaut und die verlosen wir einmal. Die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Ja, somit haben wir das heute auch untergebracht. Ja, dann sind wir da durch.
Ja. Weil ich hatte jetzt noch nichts mehr, ne?
Haben wir doch heute eine extrem kompakte Sendung auf die Beine gestellt.
Passt doch,
man muss es nicht immer übertreiben.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dahin.
Jo, tschüss.
Ja, tschüss.